dann würde ich starten. Stellen Sie sich irgendwie vor 10, 15 Jahren hätten einige Leute in einem Café rumgesessen, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und sich über die Welt unterhalten und darüber, was man vielleicht so machen kann, damit es schöner wird auf der Welt. Und irgendwann schaute vielleicht jemand in die Kuchenkarte und dachte sich, boah, die sind ja gar nicht alle gleich. Also weder die Kuchen noch die ganzen Ansätze, um die Welt zu verbessern. Bestimmt gibt es irgendwie Ansätze, die sind vielleicht doppelt so gut wie andere Ansätze. Und wenn man das jetzt rauskriegen könnte, welche Ansätze besser sind, dann könnte man ja voll viel erreichen, beziehungsweise dann könnte man ja mehr Energie in diese besseren Ansätze stecken oder mehr Geld oder mehr Ressourcen reinstecken. Oder vielleicht könnten die anderen Ansätze, die nicht ganz so gut abschneiden, dann was von den besseren Ansätzen lernen. Und das wäre doch eigentlich wahnsinnig toll. Und das ist eigentlich so meine Vorstellung, wie der effektive Altruismus entstanden ist. Tatsächlich ist er, glaube ich, ein bisschen anders wahrscheinlich entstanden. Ich will Ihnen ein bisschen was darüber heute erzählen, beziehungsweise ich darf Ihnen ein bisschen was heute darüber erzählen. Freut mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Peter Janicki. Ich komme aus Marburg, habe da Psychologie studiert, meinen psychologischen Psychotherapeuten gemacht und arbeite seit 10 Jahren in der forensischen Psychiatrie. Das heißt, wenn Sie hinterher irgendwelche Fragen haben, zu psychologische Fragen, stellen Sie die mir gerne. Ich bin besonders fit darin, quasi, dass Menschen keine Straftaten begehen sollen, falls das Ihr Anliegen sein sollte. Ansonsten komme ich ursprünglich aus Bremen, was ein bisschen und versuche hier trotzdem ein bisschen Enthusiasmus zu verbreiten als Norddeutscher. Ich hoffe, das klappt ein bisschen. Effektiver Altruismus. Eigentlich werde ich das hier jetzt die nächsten 45 Minuten ungefähr wiederholen. Effektive Altruisten versuchen das meiste Gute zu tun. Der Vortrag ist so angelegt auf Pi mal Daumen eine Dreiviertelstunde, sodass man hinterher noch gerne Fragen stellen kann, die ich hoffentlich gut beantworte. Stellen Sie sonst auch Fragen zwischendrin. Es gibt ja immer so Fragen, die lohnen sich zwischendrin zu stellen und welche, die lohnen sich aufzubewahren. Und bremsen Sie mich bitte. Ich neige dazu, gelegentlich ein bisschen schnell zu werden. Dann, weiß nicht, rufen Sie rein und sagen Sie, dass ich langsamer werden soll. Wiederholen Sie es gegebenenfalls. Gut, der effektive Altruismus ist eigentlich vor allen Dingen diese Hauptidee. An dieser Hauptidee hängen noch so ein paar Nebenideen, mehr oder weniger lose dran. Es ist tatsächlich eine ziemlich junge Bewegung, vielleicht 15 Jahre alt, so der Dreh. Es ist keine Religion, es ist keine Organisation, auch wenn es Organisationen gibt, die dem sehr nahe stehen. Wir haben keine geheimen Erkennungstattoos, es gibt keine, in dem Sinne keine Mitgliedsformulare. Es ist eher eigentlich, finde ich, immer ein unverbindliches Überzeugungsbekenntnis. Wobei, wenn ich natürlich sage, ich finde diese Idee wahnsinnig wichtig und in meinem Leben mache ich irgendwie komplett das Gegenteil und es hat überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben, dass ich behaupte, dass diese Idee wichtig wäre, das wäre natürlich schon ein bisschen komisch. Um das nochmal ein bisschen anders darzustellen, eine Folie, ich habe die in einigen Vorträgen, ist nicht mein erster Vortrag, habe ich die immer mal weggelassen und dann sind die Leute mal zu mir gekommen und gesagt, hey, du hast die beste Folie weggelassen. Das ist die hier. Ja, ein bisschen dunkel. Bin tatsächlich noch mal in den Baumarkt gefahren, um hier lizenzfrei mir was als Video zu machen. Stellen Sie sich vor, jeder von diesen Fischen würde einen meiner Werte oder eins von den Dingen, die ich wichtig finde, repräsentieren. Und das wäre vielleicht Kaffee und Kuchen und Tetris spielen und Freunde, Familie und halt auch effektiver Altruismus. Und stellen Sie sich einfach vor, bei mir wäre es so, der effektive Altruismus, das wäre schon ein großer Fisch, den ich auch gerne füttere und sowas, aber es gibt noch ein paar andere Fische in meinem quasi Werteaquarium. Gut, ich würde weitermachen, aber ich kann die Folie nachher sonst gerne nochmal zeigen. So. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum Sie Gutes tun sollen. Also irgendwie, das kommt von innen. Wenn man jetzt Philosophen fragen würde, boah, warum Gutes tun, könnte man sicherlich lange diskutieren. Bei mir kommt es irgendwie vom Herzen. Ich finde es wichtig, Gutes zu tun. Ich persönlich, klar, ich habe das Glück, ich bin in Deutschland geboren, keine schlimmen Dinge in meiner Kindheit. Ich konnte studieren, kann hier vernünftig arbeiten, verdienen Geld, das ist eigentlich eine ganze Menge. Andere Leute haben nicht ganz so viel Glück. Aber okay, ansonsten kommt es einfach, dass ich irgendwie anderen Menschen zum Beispiel helfen will, kommt einfach von Herzen. Aber wenn man das schon machen will, dann präsentiere ich hier mal so ein klassisches Beispiel von, was zumindest bei effektiven Altruisten sehr beliebt ist. Stellen Sie sich vor, Sie gehen am Strand spazieren und Sie sehen da ein Kind ertrinken. Fortgeschrittenes Ertrinken, Sie könnten einfach reinspringen, das Kind retten. Und dann wäre es okay. Wahrscheinlich würden Sie sagen, ich mache jetzt keine Umfrage, wahrscheinlich würden Sie sagen, es ist zumindest okay, das zu machen. Sie würden es wahrscheinlich machen. Jetzt spinnen wir das Beispiel mal ein klein bisschen weiter. Stellen Sie sich vor, Sie würden davon ausgehen müssen, dass Sie sich Ihre Kleidung ruinieren, die vielleicht, ich weiß es nicht, 200, 500 Euro wert ist, wie viel auch immer. Wahrscheinlich würden Sie sagen, ja, würde ich trotzdem machen oder wäre trotzdem richtig, das zu machen. Das könnte man jetzt übersetzen, dass Sie sagen, ich finde es wert, ich finde, es ist 200 oder 500 oder 100 Euro wert, auszugeben oder zu verlieren, um ein Menschenleben zu retten. Okay, also dem würde ich mich anschließen. Und stellen Sie sich vor, vielleicht das Kind würde gar nicht hier im Bodensee ertrinken, sondern vielleicht in Kanada oder in Südostasien und Sie könnten ein Kind retten mit, ich weiß, das Kind könnte als nächstes vor den nächsten Bus fahren, laufen und überfahren werden, theoretisch, oder es könnte sonst die Welt entdecken und ständig mit dem Flugzeug hin und her fliegen. Trotzdem würde ich das Kind gerne retten. Und wenn ich es für 200 oder für 500 Euro in Kanada oder in Südostasien retten, würde ich es auch retten. Ist ja nicht, die Sachen sind ja nicht weniger schlimm, nur weil sie weit weg sind. Wenn man den Gedanken konsequent zu Ende denken würde, würde es ja bedeuten, wenn ein Kind in Kanada ertrinkt, dann wird es umso schlimmer, je näher ich dahin fliege. Und das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Also wenn man schon helfen will, finde ich, müsste es eigentlich egal sein, wo ich helfe. Dann kleiner Sprung. Ich habe das ein bisschen gekürzt hier. Wir können natürlich in anderen Ländern geht es nicht so gut. Ich habe die Zahlen im Kopf fürs Einkommen der Welt. Wenn Sie so 6.000 Euro ungefähr verdienen im Jahr, dann sind Sie Durchschnittsverdiener auf der Welt. Und wenn Sie so 2.500 ungefähr verdienen, dann sind Sie so auf 50%, also 50% verdienen weniger, 50% verdienen mehr. Das muss man jetzt noch nicht per se schlimm finden. Was daran schlimm ist oder traurig ist, ist, dass niedriges Einkommen im Allgemeinen auch mit Leiden einhergeht, weil klar, Sie können einfach zu behandelnde, eigentlich einfach günstig zu behandelnde Krankheiten können Sie halt nicht behandeln, weil Sie das Geld nicht haben. Können halt keinen Arzt bezahlen oder kein Antibiotikum kaufen. Wenn das Antibiotikum einen Euro kostet und Sie müssen von einem Euro am Tag leben, dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Die Seite ist eine meiner Lieblingsseiten im Netz, okay, auch wenn ich nicht so oft da bin, gapminder.org. Die haben von 264 Familien einfach mal, also auf der ganzen Welt mit verschiedenen Einkommensklassen, einfach mal ganz viele Fotos gemacht. Das ist das Wohnzimmer, das ist das Schlafzimmer, da dürfen die Gäste drauf sitzen, da dürften die Gäste drauf übernachten, so sieht der Hinterhof aus, davon träumen die Leute. Das ist total cool, da kann man irgendwie sagen, hey, mich interessiert es, wie leben die Leute im Sudan, die da arm sind, oder wie leben die Leute in der Ukraine. Ich habe aber auf der letzten Folie ganz so eine kleine Linksammlung, die Sie sich gegebenenfalls abfotografieren können. Und es ist immer noch so, klar, weil die Leute arm sind, dass ungefähr 10.000 Menschen, vor allen Dingen Kinder am Tag, an den Folgen von Armut sterben. Und natürlich, Sterben ist immer Todeszahlenfetischismus, aber Sterben lässt sich relativ leicht zählen. Natürlich hängt ja noch eine ganze Menge mehr an Leiden dran. Und das ist eigentlich nicht die Welt, in der wir leben wollen und eigentlich auch nicht die Welt, in der wir leben müssen. Ich will an der Stelle vielleicht sagen, vieles wird besser, aber wenn ich am Bodensee langlaufen würde und ich würde ein Kind ertrinken sehen, würde ich es retten wollen und nicht vorbeigehen und sagen, naja, gestern waren es 1,5 Kinder, die hier ertrunken sind, ist ja schon auf dem Weg der Besserung. Das hier ist ein Bild von einer Boeing 737 MAX, die abgestürzt ist. Das war natürlich groß in den Nachrichten. Wenn man es umrechnet, passieren auf der Welt nach den Todeszahlen täglich ungefähr 50, 60 derartige Abstürze. Aber wir sind halt dran gewöhnt und wahrscheinlich erzähle ich Ihnen da auch wenig Neues. Gut, okay. Zwei eigentlich unnötige Präzisierungen, die mir aber wichtig sind. Zum einen, wir versuchen das meiste Gute zu tun. Ich kann gut sein, dass Stand der Wissenschaft in 10 Jahren ist, dass das, was ich heute für eine total gute Idee halte, vielleicht wird man in 10 Jahren sagen, nee, ist doch nicht so eine gute Idee, macht lieber was anderes. Aber ich glaube trotzdem, dass es immer das Beste ist, dem Stand der Wissenschaft zu folgen und sich oder den Stand der Wissenschaft voranzutreiben. Wenn ich zum Arzt gehe, will ich auch, dass der mich nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft behandelt und nicht irgendwie sagt, ich habe aber vor 40 Jahren im Studium gelernt, dass man das so und so macht. Das fände ich nicht gut. Die andere Sache, die ich präzisieren will, ist, es geht nicht darum, Gutes zu tun im Sinne von, wie viele Stunden habe ich in meinem zum Beispiel Ehrenamt aufgewandt oder wie viele Schritte habe ich gemacht, wie sehr habe ich geschwitzt, wie viel Geld habe ich ausgegeben, sondern es geht darum, was kommt denn am Ende quasi bei rum? Angenommen, man würde sagen, ein total wichtiges Problem wäre Hunger in Deutschland und ich würde jetzt irgendwie 100 Euro in meiner Hosentasche finden und sagen, boah geil, ich nehme mich dieses Problems Hunger in Deutschland an und ich schnapp mir jemanden, der ist hungrig und ich gehe mit dem in ein gutes Restaurant und bestelle dem für 100 Euro ein 4-Gänge-Menü. Dann könnte ich natürlich hinterher sagen, boah, das war total gut, total effektiv, es sind 100 Euro von 100 Euro angekommen. De facto ist es aber natürlich so, dass es besser wäre, ich nehme den an der Hand und gehe mit dem in den nächsten Supermarkt, kaufe 50 Euro ein oder in den nächsten Unverpacktladen. Da hat er wahrscheinlich mehr von, als wenn wir einmal 100 Euro ausgeben, auch wenn dann quasi 100% angekommen wären. Eine Sache, die definitiv wichtig ist oder definitiv wichtig ist, ist zum Beispiel, dass Mädchen vernünftig Schulbildung kriegen. Und da gibt es das ist keine Idee der effektiven Altruisten, das wusste man auch schon vorher. Und es gab auch vorher schon ganz viele verschiedene Ideen, wie man das hinkriegt, dass Mädchen länger in die Schule gehen. Neu ist von den effektiven Altruisten, dass man sich angeschaut hat, wie effektiv sind denn die verschiedenen Sachen. Und das erzähle ich Ihnen, das können Sie hier auf der nächsten Folie sehen. Hier unten steht Zahl der zusätzlichen Schulbesuchsjahre pro 1000 Dollar. Das heißt, wenn Sie... da oben steht zum Beispiel Geldzahlungen an Mädchen und die Untersuchungen haben gesagt, sie brauchen, wenn sie 1000 Dollar ausgeben, kriegen sie ungefähr 0,2 zusätzliche Schulbesuchsjahre. Umgerechnet bedeutet das, sie müssen 5000 Euro ausgeben, Dollar, damit im Schnitt ein zusätzliches Schuljahr zustande kommt. Wenn sie es probieren über leistungsabhängige Stipendien, haben sie schon einen Effekt, der ist 15 Mal so groß mit dem gleichen Geld. Wenn Sie es über kostenlose Schuluniformen machen, die ja in einigen Ländern verpflichtend sind, um zur Schule gehen zu dürfen, haben Sie einen Effekt, der ist 35 Mal so groß. Und dann, für mich immer noch krass und beeindruckend, es gibt auf der Welt ungefähr 7,5 Milliarden Menschen und ungefähr 900 Millionen bräuchten eigentlich jedes Jahr eine Entwurmung. Der Patentschutz der Medikamente ist abgelaufen, das Verteilen der Medikamente kostet nicht viel, die sind auch relativ gut verträglich. Die Leute von ihren Darmparasiten zu befreien, kostet im Schnitt, also damit sie ein Jahr davon frei sind, im Durchschnitt ein Jahr, kann man sich ja auch schneller wieder einfangen, kann aber auch länger halten, aber ein Jahr im Schnitt, das kostet 50 Cent. Und dann, abgesehen davon, dass die gesünder sind, sind die halt auch seltener krank und dann können die halt, dann haben die halt weniger Krankheitstage. Und da kriegen Sie halt für 1000 Dollar, kriegen Sie quasi 140 zusätzliche Schuljahre. Das heißt, der Unterschied hier sind 70.000%, das ist Faktor 700. Jetzt stellen Sie sich mal vor, man würde, Sie könnten sich aussuchen, in welcher Organisation Sie arbeiten wollen oder wohin Sie Geld spenden wollen. Das sind riesige Unterschiede, ist gar nicht so wichtig, ob 80 oder, natürlich ist es komisch, wenn irgendwie 50% vom Geld nur ankommen würden, aber hier scheinbar viel wichtiger ist, wo es ankommt, was man damit macht. Ich habe Ihnen noch ein paar andere Beispiele. Ich würde Ihnen total gerne viel, viel mehr Beispiele erzählen, aber ich würde auch gerne in der Zeit bleiben. Einen Blindenhund auszubilden kostet ungefähr 40.000 Dollar. Sie können aber auch wieder mit Antibiotika Erkrankungen im Schnitt für 100 Dollar eine Erblindung vermeiden. Es gibt Scheißkrankheiten, an denen man nicht stirbt, deswegen tauchen die in den Todeszahlenstatistiken nicht auf. Ägyptische Körnerkrankheit zum Beispiel. Und die können Sie eigentlich relativ leicht behandeln mit Antibiotika. Und wenn Sie sie nicht behandeln, dann sehen die Leute halt schlechter und werden im Extremfall blind. Und im Schnitt können Sie mit einem Aufwand von 100 Dollar eine Erblindung vermeiden. Wahnsinn. Jodergänzung bei Kindern, total wichtig für die kognitive Entwicklung. Kostet wieder halt Centbeträge und bringt ein Leben lang was. Entwurmung habe ich schon erzählt und es betrifft halt häufig hunderte von Millionen Menschen. Das ist unglaublich viel. Und stattdessen gibt es halt auch viele Programme, die sind gut gemeint, da arbeiten Menschen mit. Und wenn man die vernünftig evaluiert, stellt man fest, oh, die bringen gar nichts, im Extremfall schaden sie vielleicht sogar. Jetzt habe ich Ihnen schon erzählt, ich habe über Erblindungen geredet, über kognitives Potenzial entfalten, über Entwurmung. Ich erzähle noch über verschiedene andere Sachen was. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann man Leiden messen? Und meine Antwort ist immer, ja, man kann ja eigentlich nicht darauf verzichten. Stellen Sie sich vor, Sie wären Ärztin und Sie haben nur noch Zeit für einen Patienten. Und jetzt kommen da vier Leute rein. Der eine hat ein bisschen Schnupfen und der nächste hat eine Männergrippe. Der nächste hat zu viel Kuchen gegessen. Der nächste hat einen offenen Bruch und die letzte hat eine Blutvergiftung. Da werden Sie wahrscheinlich nicht sagen, boah, man kann Leiden nicht messen und deswegen würfel ich jetzt einfach mal aus, wen ich behandle, sondern wahrscheinlich würden Sie sagen, okay, offener Bruch tut sicherlich saumäßig weh und Blutvergiftung kann man dran sterben. Ist jetzt vielleicht schwierig zu entscheiden. Wahrscheinlich mache ich das mit der Blutvergiftung. Aber ich mache auf jeden Fall nicht das mit zu viel Kuchen gegessen oder Männergrippe. Das geht ja von selbst wieder weg. Leiden zu messen, Leiden zu vergleichen, ist keine Idee der effektiven Altruisten. Das ist einfach Stand der Wissenschaft, dass man das macht. Tatsächlich, Gesundheitssysteme in England, in den USA zum Beispiel, funktionieren so, in Deutschland letzten Endes auch, dass man sagt, ein neues Medikament, eine neue Therapie muss vernünftig was bringen, wenn wir dafür auch viel Geld in die Hand nehmen. Und wenn sie teurer ist, dann wird sie halt nicht von der Krankenkasse bezahlt, damit für andere Leute was übrig bleibt. Gut. Wieder ein neues Thema. Ich erzähle Ihnen viel über viele verschiedene Themen. Klimaschutz bzw. CO2-Emissionen. Eine wunderbare Postkarte von der Initiative Psychologie im Umweltschutz. Sie sehen hier, die Rechtecke symbolisieren die CO2-Reduktion von verschiedenen Maßnahmen. Was Sie hinten wahrscheinlich nicht wirklich sehen können, ist dieses Rechteck. Also je größer die Rechtecke, desto größer der Effekt. Und die zwei Rechtecke hier am Rand, die sind nach hinten hin offen. Aber erstmal, was man kaum erkennen kann, ist, auf Coffee-to-go-Becher zu verzichten. Das bringt CO2-mäßig ungefähr gar nichts. Wenn wir mehr Leitungswasser trinken würden statt Flaschenwasser oder vielleicht auch statt andere Getränke, das würde zusätzlich viel, viel mehr bewirken. Plastikverpackungsfrei leben, in Marburg haben wir jetzt auch endlich den ersten Unverpacktladen, bringt viel, viel mehr. Aber flugfrei leben, sehen Sie, ist eines der größten Kästchen. Und weniger Fleisch essen, vegetarisch ernähren, vegan ernähren, bringt auch wahnsinnig viel. Und Spenden für den Klimaschutz oder Engagement für den Klimaschutz hängt halt davon ab, was Sie machen. Wenn Ihr Engagement darin besteht, dass Sie andere Leute dazu bringen, auf Coffee-to-go-Becher zu verzichten, was ja nicht verkehrt ist, hat das einen anderen Impact, als wenn Sie Ihre Eltern oder sich selber davon überzeugen, einmal weniger in Urlaub zu fliegen. Wenn man jetzt überlegt, was sind denn die wichtigsten Probleme auf der Welt, beziehungsweise was sollte man denn machen, dann gibt es so ein paar Fragen natürlich, die man sich stellen könnte, zum Beispiel, wie vielen Lebewesen hilft die Aktion? Entwurmung, da sind potenziell knapp 1 Milliarde Menschen betroffen, Malaria 300 Millionen Menschen oder vielleicht auch nur 200 Millionen Menschen. Dann, wenn Sie sagen, okay, wir haben rausgekriegt, zum Beispiel Schulbildung ist total, total gut, total wichtig, geht das auch besser? Was sind da die verschiedenen Ansätze? Dann vielleicht auch zum Beispiel, wie viel bringt ein zusätzliches Engagement? Also vielleicht haben die schon ganz viele Freiwillige, vielleicht bringt es gar nicht, wenn da weitere Freiwillige hingehen. Vielleicht haben die aber auch einen Mangel an Freiwilligen oder einen Mangel an Geld. Das kann man sich überlegen. Und was man sich schnell überlegen könnte, ist, kann man sich das alles selber überlegen. Und das, also ich finde immer, da sollte man dann eigentlich irgendwie Philosophie studieren und Biologie und Medizin und Psychologie und noch ein paar Handwerksberufe, bis man irgendwie über alles einen guten Überblick hätte, um dann zu überlegen, was wäre denn total wichtig auf der Welt zu machen. Und das kriegt man natürlich, nicht hin. Deswegen gibt es Organisationen, die einem da die Arbeit ein Stückchen weit abnehmen können. Jetzt habe ich mich aber ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, weil ich jetzt keinen schönen Übergang zu dieser Folie habe. Was wäre sonst passiert? Also ich habe Psychologie studiert und ich behandle Menschen und ich hoffe, dass ich die gut behandle. Ich versuche das auch. Aber wenn ich nicht Psychologie studiert hätte, dann hätte jemand anderes Psychologie studiert und diejenige hätte ziemlich sicher schneller studiert als ich und möglicherweise wäre die auch eine bessere Psychologin als ich. Insofern kann ich nicht einfach hier rumstehen und sagen, haha, ich habe Psychologie studiert, das ist ganz toll. Nee. Wenn ich natürlich ein überdurchschnittlich guter Psychologe wäre, dann okay, dann kann ich mir den Unterschied immerhin zugute halten. Wenn man das Beispiel umdreht, wenn jemand von Ihnen ein sehr schlechter Waffenhändler oder eine sehr schlechte Waffenhändlerin ist, ist das möglicherweise auch gut für die Welt, weil sonst würde vielleicht ein besserer Waffenhändler oder Waffenhändlerin aktiv sein. Aber ich habe eigentlich, wollte ich gerade erzählen, muss man das alles selber recherchieren? Und da ist die Antwort natürlich, kann man machen, klar, kann man probieren, wird aber schwer. Es gibt Organisationen, die das quasi hauptberuflich oder wo hauptberuflich Menschen drin sitzen und sich viele Gedanken machen, viele Studien auswerten. Und das eine ist 80.000 Hours, das ist eine amerikanische Organisation, die haben sich gedacht, Mensch, ehrenamtlich tätig sein ist super, aber noch viel toller wäre es doch, wenn man einen Beruf hätte, in dem man hauptberuflich was macht, was irgendwie der Welt was bringt. In den USA arbeiten die Leute mehr als in Deutschland im Schnitt, deutlich mehr, deswegen heißt das 80.000 Hours, weil sie davon ausgehen, dass man so lange im Berufsleben arbeitet. Da erzähle ich Ihnen gleich was zu und ansonsten gibt es natürlich sehr viele verschiedene Organisationen, die sich überlegen, was sind denn die besten Interventionen, die es gäbe auf der Welt, was sind die dringendsten Probleme, was können wir denn den Leuten empfehlen, was aus unserer Sicht wichtig ist. Ich erzähle Ihnen zunächst mal was bezüglich Berufswahl. Klar, so, genau, Ziele kann man auch hauptberuflich verfolgen. In dem Buch, was ich Ihnen schwer empfehlen kann, ich habe es auch dabei, ist das hier, da sind verschiedene Sachen aufgeführt, wie bereitet man sich vor, irgendwie, um erfolgreich den Beruf zu ergreifen, was gibt es für Berufe. Eine wichtige Message, die ich aber nicht unerwähnt lassen will, da steht durchaus auch sehr, sehr oft drin, suchen Sie sich einen Beruf, der Spaß macht. Also das heißt nicht irgendwie, hey, effektive Altruisten müssen irgendwie zwangsläufig in irgendeinen Beruf gehen, der total effektiv ist, wo sie sich aber unwohl fühlen. Das ist nicht die Idee. Was allerdings Stand der Forschung ist, das gehört nicht direkt hier rein, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Die Forschung sagt, dass es im Allgemeinen auf Dauer Spaß macht, Sachen zu machen, in denen man gut ist und nicht zwingend, dass man irgendwo gut wird, wo man Spaß dran hat. Das heißt, wenn ich jetzt neu mir überlegen müsste, was mache ich beruflich, würde ich mir sicherlich überlegen, in welchem Beruf könnte ich besonders gut sein. Wahrscheinlich wird er mir dann auch Spaß machen. Die unterscheiden grob vier verschiedene Bereiche, wo man tätig sein kann. Zum Beispiel Direktarbeit, also die eigentliche Arbeit zum Beispiel als Ärztin irgendwo zu arbeiten und zu diagnostizieren, okay, der braucht eine Entwurmungsbehandlung, der nicht, und dann verschreibe ich dieses Medikament bzw. teile es aus oder Krankenpfleger oder überhaupt die Medikamente dorthin zu bringen zum Beispiel, in effektiven NGOs arbeiten, die die Leute brauchen, aber auch natürlich potenziell sehr wertvoll in der Politik zu arbeiten. Hat vielleicht niedrige Chancen, dass man dort eine wichtige Position erreicht. Aber wenn man eine wichtige Position erreicht, kann man natürlich einen wahnsinnigen Impact haben. Ich gehe direkt weiter. Forschung. Wenn ich jetzt eine neue Therapie entwickeln könnte, also gegen Depressionen, die wäre vielleicht dann später sowieso entdeckt worden oder erfunden worden, aber wenn die jetzt durch mich ein paar Jahre früher erfunden wird, da könnten potenziell Hunderte von Millionen Menschen von profitieren. Das bringt vielleicht viel mehr, als wenn ich 50 Leute im Jahr behandle. Forschung gibt es klar universitär, aber auch öffentlich, unabhängig. Es gibt verschiedene Thinktanks, wo man forschen kann. Und ein Grund, wieso die sagen, hey, das könnte total wichtig sein, ist, dass viele Themen, die aus Sicht der effektiven Altruistinnen wichtig sind, noch relativ da ist die Forschung noch nicht so weit. Forschung zu Themen wie künstliche Intelligenz oder was sind die wichtigsten Probleme, wie sehr sollten wir uns mit der Zukunft beschäftigen und so weiter. Da ist noch nicht so viel Forschung reingeflossen. Und wie das halt immer so ist, wenn man irgendwie ein Forschungsgebiet neu betritt, die großen Fortschritte passieren oftmals erstmal am Anfang. Deswegen ist da vielleicht ein großer Impact möglich. Natürlich ist es auch toll, der Bereich Kommunikation, also einfach Ideen zu verbreiten, was für Unterschiede es gibt, was für Prioritäten es gibt, was für Probleme es auf der Welt gibt. Auch da wieder, man kann das als bei NGO-Tätigkeiten machen, man kann in den Journalismus gehen, man kann Schriftsteller sein, man kann politische Arbeit machen. Und was mich total begeistert hat, war die Folge der Anstalt von April 2019, wo es ums Klima geht. Das war eine Dreiviertelstunde, ging es halt ums Klima, um CO2-Ausstoß, wie das in Deutschland läuft, wie die Entwicklungen sind. Und das sind jetzt keine effektiven Altruisten, aber nichtsdestotrotz haben die sicherlich Hunderttausende von Leuten erreicht, haben wahrscheinlich einige Einstellungen verändert. Und das ist natürlich wahnsinnig wertvoll. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich habe keinen Bock auf Journalismus, ich will auch nicht Arzt, Psychologe, Mediziner, Arzt, Ärztin, Psychologin werden und so weiter. Aber ich glaube, ich bin total gut darin, zum Beispiel Software zu programmieren oder ich studiere Jura und das macht mir voll Spaß. Man kann natürlich auch einfach sagen, die Welt verbessern, indem man sagt, ich strebe einen Beruf an, in dem ich viel Geld verdiene, um viel Geld spenden zu können. Bill und Melinda Gates haben das sicherlich nicht in der Form gemacht. Damals gab es effektiven Altruismus ja noch nicht, aber nichtsdestotrotz ist in deren Stiftung, glaube ich, 50 Milliarden Dollar größtenteils aus deren Vermögen eingeflossen. Die haben immer noch genug Geld. Trotzdem ist das natürlich viel, was da ist. Es gibt natürlich Berufe, in denen man viel Geld verdienen kann, in denen man aber vom sozialen Impact her ziemlich schlecht ist. Einige würden jetzt sagen, Investmentbanking ist vielleicht, sagen vielleicht einige, ist per se schlecht oder irgendwas, wo man die Umwelt zerstört. Das wäre natürlich ein gutes Kontraargument. Und natürlich wäre es auch ein Kontraargument, wenn ich irgendeinen Beruf ergreife, in dem ich mit Menschen umgeben bin, die mich vielleicht auf Dauer beeinflussen, sodass ich vielleicht von meinen Werten, die ich heute wichtig finde, abkomme. Gut, jetzt habe ich Ihnen bisschen was zu Berufswahl erzählt, das war 80.000 Hours. Ich erzähle, die anderen Thinktanks beschäftigen sich damit, wo man zum Beispiel Geld hinspenden könnte oder auch mitarbeiten könnte natürlich. Finde ich auch spannend, was die so empfehlen. Eine Sache, die immer noch empfehlen, ist GiveDirectly. Tatsächlich, wenn ich jetzt in meinem Fall in Gießen im Büro sitze, aus dem Fenster gucke, es ist tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich nicht besonders gut einschätzen kann, was jemand in Kamerun oder in Laos irgendwie braucht und wie er irgendwie Geld, was ich ihm geben könnte, am besten einsetzen könnte. Das weiß derjenige oder diejenige vor Ort wahrscheinlich besser. Und tatsächlich hat man das ausprobiert. Man hat versucht, den sehr, sehr armen Dörfern einfach jedem Geld in die Hand zu drücken und zu gucken, was machen die damit? Wie geht es denen? Wie entwickelt sich deren Einkommen nach einem Jahr, nach fünf Jahren? Wie entwickelt sich deren Lebenszufriedenheit, deren Gesundheit nach 10 Jahren? Einfach Studien. Und tatsächlich scheint das wahnsinnig viel zu bringen, den ganz armen Menschen einfach viel Geld in die Hand zu drücken. Also für deren Verhältnisse viel Geld. Malaria, ich muss gerade mal gucken, das sind jedes Jahr sind ungefähr, gibt es 200 Millionen Malaria-Erkrankungen. 400.000 Menschen sterben, das ist immer noch viel. Das war schon mal schlimmer, als ich studiert habe, war es, glaube ich, irgendwie jedes Jahr 1 Million Malaria-Tote. Das ist sicherlich auch aufgrund von solchen Organisationen niedriger geworden. Die verteilen Malarianetze und erklären den Leuten, wie man die Malarianetze anwenden soll, wie man sie nicht anwenden soll, fragen vielleicht nochmal nach, wie sie dann tatsächlich angewendet werden. Und damit gibt es dann weniger Malaria-Erkrankungen und einige Malaria-Erkrankungen sind natürlich tödlich. Und man schätzt, dass man so pro 2.000 bis 3.000 Euro, die man ausgibt, oder Dollar, also ungefähr pro 1.000 verteilte Netze, einen Todesfall verhindert. Über Entwurmung habe ich Ihnen schon was erzählt. Betroffen jedes Jahr 900 Millionen Menschen. Das kostet im Schnitt so Pi mal Daumen 50 Cent, jeden Einzelnen zu, also den Einzelnen zu behandeln. Das erstaunt mich immer wieder. Okay, auch da würde ich Ihnen gerne mehr Beispiele nennen, aber zeitlich, wir sind schon bei einer halben Stunde. Ich glaube, ich kriege es aber hin. Ich mache wieder einen kleinen Themensprung. Zielgruppe. Bis jetzt habe ich nur über Menschen geredet. Tatsächlich geht es, sagen effektive Altruisten, aber eigentlich, es geht uns um leidensfähige Lebewesen. Oder alles, was leidensfähig ist, ist für uns relevant. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine, stellen Sie sich vor, ich hätte eine sehr dumme Schwester, die nicht reden kann und weil sie so dumm ist, ist sie irgendwo gegengelaufen und hat sich den Arm gebrochen und leidet. Dann würde ich ja mich nicht hinstellen und sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die leidet, weil die kann es mir ja nicht sagen und auch nicht aufschreiben. Und wenn die Schwester vielleicht sehr klein oder anders ausschauen würde, würde ich auch nicht sagen. Und außerdem sieht die anders aus, deswegen interessiert mich das nicht. Aber das sind eigentlich die Gründe, wieso wir manchmal oder wieso einige gegenüber Tieren relativ empathielos sind. Tiere sind ja Tiere oder wir wissen ja nicht genau, ob die leiden. Doch, kann man häufig genug sehen. Deswegen geht es den Leuten auch um Tiere. Das Argument, das sind ja Tiere, was ich leider immer noch relativ oft höre. Das ist natürlich Schwachsinn. Warum darf man mit Tieren so umgehen, weil es Tiere sind? Das ist ein Argument auf dem Niveau mit, warum dürfen Frauen nicht wählen, weil es Frauen sind? Warum darf man Afrikaner versklaven, weil es Afrikaner sind? Oder das war schon immer so, wo ich mich immer frage, ja, wie lange muss ich denn irgendjemanden hauen, bis es okay ist, weil man sagen kann, ich habe den schon immer gehauen? Das sind alles ziemlich blödsinnige Argumente und deswegen sagen wir, Leidensfähigkeit oder Leiden ist das, was zählt. Auch hier wieder Todeszahlen, Fetischismus leider ein bisschen. In Deutschland werden jedes Jahr ungefähr 700 Millionen Tiere geschlachtet und natürlich entsprechend mehr noch in Massentierhaltung. Oder, ja. Weltweit sind es ungefähr 60 Milliarden. Und Sie sehen, da ist jetzt immer noch Platz auf der Folie, das liegt daran, das ist ein bisschen mein Thema, dass noch so ungefähr 800 Milliarden bis 3 Billionen Fische dazukommen. Es gibt einfach, also natürlich würden jetzt einige würden vielleicht sagen, ja, aber die Fische leben ja in Freiheit, friedlich mit anderen Fischen und Plastik im Meer, oder nicht friedlich mit Plastik im Meer. Aber auf jeden Fall werden die auch rausgezogen, sterben an, zusammengequetscht werden an, daran, dass sie ersticken. Das könnte möglicherweise auch ein sehr relevantes Thema sein. Andere effektive Altruisten sagen auch ja, und außerdem gibt es auch viel Leiden in der freien Natur. Und auch da gibt es Organisationen, die sich beschäftigen damit, wie kriegen wir es hin, dass Tiere weniger leiden müssen. Animal Charity Evaluators zum Beispiel, die haben da einige Tipps, wo man sagt, da vielleicht. Was man hier nicht sieht, weil es unten abgeschnitten ist, weil sonst hätten Sie es nicht lesen können, ist Nummer 3 wäre dann zum Beispiel Fleischersatzprodukte, also künstliches Fleisch in dem Fall, daran weiter zu forschen. Ich habe Ihnen jetzt ganz, ganz viel erzählt. Ne? Ich habe Ihnen erzählt über Klimaschutz, über Tiere, über Menschen, über Armut. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ich kann Ihnen zwar irgendwie persönlich sagen, was ich persönlich irgendwie total wichtig finde, aber wenn ich mich noch intensiver damit beschäftigen würde, würde ich vielleicht meine Meinung zu einigen Dingen ändern. Ich kann Ihnen nicht sagen, was am wichtigsten ist, aber ich kann Ihnen eine Umfrage zeigen von 2017 unter effektiven Altruisten, was die 2017 am wichtigsten fanden. Und die allermeisten Menschen sagten hier Armut, beziehungsweise um präzise zu sein, Folgen von Armut, weil Folgen von Armut. Und andere sagen ja, hier Tiere besser rauskriegen, was wichtig ist, Umweltschutz, künstliche Intelligenzen und so weiter. Oder Meta heißt zum Beispiel, die Idee weiter zu verbreiten erstmal. Eine Sache, die heute wahrscheinlich neu dazukommen würde, ist psychische Gesundheit. Weil ich habe Ihnen erzählt, dass man teilweise mit wahnsinnig wenig Aufwand Menschen wahnsinnig viel helfen kann. Aber im Bereich psychische Gesundheit ist es so, in Deutschland zum Beispiel, wenn Sie den Leuten eine vernünftige, psychische, evidenzbasierte Versorgung zukommen lassen würden, auch schneller zukommen lassen würden, dann kostet das Geld. Aber unterm Strich sparen Sie Geld, weil die Leute, die vernünftig behandelt sind, auch Psychologinnen kriegen nicht jeden, natürlich nicht jeden gesund in Anführungszeichen. Einige werden gesund, viele sind verbessert, einige sind hinterher gleich, einige sind ein bisschen schlechter. Aber wenn man das macht, diejenigen, die besser sind, die gehen seltener zum Arzt, die brauchen weniger Operationen, die erholen sich besser nach Operationen, die brauchen weniger Medikamente. Das spart der Gesellschaft total viel Geld. Und nebenbei, es ist wirklich doof, eine Zwangserkrankung zu haben, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden, an einer Essstörung zu leiden. Das haut richtig rein. Auch in armen Ländern haut das richtig rein bezüglich Lebensqualität. Deswegen denke ich, ist das eine Sache, die neu dazukommt. Eine andere Sache, die ich ein bisschen angerissen habe, das hier ist eine Grafik der Entwicklung der Weltbevölkerung von 10.000 vor Christi bis zum Jahr 2000. Im Moment ist es so, dass die Weltbevölkerung weiter wächst. Das liegt nicht so sehr daran, dass so viele neugeboren werden, sondern es liegt daran, dass die Lebenserwartung steigt. Das heißt, es kommen weniger Leute quasi neu auf die Welt als sonst oder als vorher, aber die Älteren sterben glücklicherweise erst später weg. Dadurch, das ist der Grund, wieso jetzt noch die Weltbevölkerung wächst. Die Projektion sagen, die wird noch weiter wachsen auf 10, 12 Milliarden Menschen, wenn nichts dazwischen kommt. Es könnte aber natürlich was dazwischen kommen. Zum Beispiel könnten Atomkriege dazwischen kommen oder normale Kriege sind auch nicht schön. Ganz und gar nicht. Es gibt vielleicht künstliche Intelligenzen, die eine Rolle spielen. Pandemien könnten eine Rolle spielen. Die spanische Grippe damals zur Zeit ungefähr des Ersten Weltkriegs hat viele Leute dahin gerafft, aber heute ist die Welt noch viel dichter bevölkert. Heute sind die Leute viel mobiler. Potenziell könnten sich Pandemien viel weiter, viel schlimmer verbreitern. Umweltzerstörung inklusive Klimawandel, beziehungsweise auch Umweltzerstörung durch Klimawandel könnte eine wichtige Sache sein, die vielleicht dafür sorgt, dass entweder viele Menschen leiden oder dass es einfach weniger Menschen gibt. X und S-Gris ist so tatsächlich mal Nomenklatur von eher den effektiven Altruisten. X meint Extinction, also dass einfach die Zahl der lebenden Menschen drastisch reduziert wird, zum Beispiel wegen einem großen Atomkrieg. S-Risks meint, nee, die Zahl bleibt vielleicht gleich, aber vielleicht geht es uns allen schlechter. Wäre ja auch nicht schön. Deswegen sagen viele effektive Altruistinnen, wir sollten uns auch ein bisschen um die Zukunft kümmern. Wenn wir heute die Weichen stellen können, dafür, dass es zum Beispiel den nächsten 10 Generationen besser geht, das wären ja potenziell auch sehr viele Leute. Gut, und ich bin tatsächlich recht gut in der Zeit. Ich bin mit mal inhaltlich halbwegs fertig. Was Sie jetzt damit machen können, ist natürlich alles oder nichts. Sie können jetzt natürlich nach Hause gehen und gemütlich Kaffee trinken, Kuchen essen. Was Sie auch machen könnten, wäre natürlich ein Stück weit, ich habe es Ihnen zum Beispiel erzählt, Ihren Lebensstil anpassen oder bei Lebensstilanpassungen sich überlegen, wie viel bringt das am Ende. Sie können, das ist eine Sache, die ich mache, spenden oder ein bisschen mehr arbeiten zu gehen, um ein bisschen mehr spenden zu können. Berufswahl, würden die meisten effektiven Altruistinnen sagen, ist das Wichtigste. Mit Abstand das Wichtigste. Da können Sie höchstwahrscheinlich das meiste bewirken. Was Sie natürlich auch machen können, die Idee verbreiten oder eine Lokalgruppe gründen. Und das geht folgendermaßen. Sie könnten sich Kaffee oder Tee machen, sich hinsetzen und sagen, hiermit gründe ich eine Lokalgruppe. Damit wären Sie eigentlich fertig. Wenn Sie das machen würden, würde ich sagen, hey, kommen Sie in Kontakt mit anderen Lokalgruppen. Es gibt total viele Lokalgruppen von effektiven Altruistinnen in Deutschland. Wir haben eine in Marburg-Gießen, aber es gibt sehr viele, meistens an Unis. Kommen Sie in Kontakt mit denen oder surfen Sie auf die Seite von der effektiven Altruismus-Stiftung. Da finden Sie sehr viele Ressourcen, die laden ein zu Konferenzen, wo man andere Leute kennenlernen kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn wir in Marburg als Lokalgruppe uns irgendwie treffen und dann machen wir die Tür hinter uns zu und lauschen einem Vortrag über zum Beispiel Klimaerwärmung, da hat die Welt nichts von. Wenn wir da 3 Stunden rumsitzen und dem Vortrag lauschen und noch ein bisschen spielen und dann gehen wir wieder nach Hause, das bringt der Welt natürlich überhaupt nichts. Aber wenn wir andere Leute erreichen, wenn wir andere Leuten was darüber erzählen, was man erreichen kann und wie, dann hat das natürlich einen potenziell sehr großen Effekt. Und wenn vielleicht einige von uns, ich habe jetzt halt einfach nicht vor, meinen Beruf an den Nagel zu hängen und was ganz Neues zu machen, wo es vielleicht auch Leute gibt, die geeigneter sind. Wenn einige von uns vielleicht auch sich überlegen, was sie vielleicht in ihrem Beruf, wo sie vielleicht beruflich hingehen könnten, das wäre natürlich nochmal furchtbar wertvoll. Und aus diesem Grund habe ich eine Facebook-Gruppe Effektiver Altruismus Konstanz gegründet. Falls jetzt da und da jemand sitzt, der sich denkt, boah, würde ich mir zumindest gerne mal überlegen und es wäre vielleicht interessant mit anderen jetzt, statt dass die sich irgendwie E-Mails austauschen oder Handynummern austauschen, könnten sie auch einfach der Facebook-Gruppe beitreten, mich als Administrator rauskicken und das unter ihnen irgendwie sich da verbinden. Okay. Bin bei 43 Minuten, dann kann ich erzählen, was effektiver Altruismus bei mir bewirkt hat. Ich bin vor 3 Jahren drüber gestolpert, ich fand das super spannend, ich habe mir die Bücher durchgelesen, das war für mich soweit irgendwie alles total einleuchtend. Dann habe ich gemeinsam mit einigen anderen Leuten eine Lokalgruppe gegründet. Ich habe, weil ich meinen Lebensstandard eigentlich durchaus mag und weil es auch andere Sachen gibt, die ich wichtig finde im Leben und die ich weiter wichtig finde im Leben, habe ich einfach gesagt, statt jetzt irgendwie viel Geld von meinem eigentlichen Gehalt zu spenden und arbeite ich einfach ein bisschen mehr. Wenn ich arbeiten gehe und ich könnte davon meinetwegen pro Tag, den ich arbeite, 2 Erblindungen vermeiden, ich kenne kein Ehrenamt in Marburg, wo ich so viel bewirken könnte. Deswegen arbeite ich einfach ein bisschen mehr. Ich spende weiter an uneffektive Organisationen. Ich liebe die Frankfurter AIDS-Hilfe, ich habe da mal gearbeitet, aber die vermeiden keine Erblindungen, die sind nicht so toll, aber ich mag die, deswegen kriegen die trotzdem Geld. Und es gibt auch andere Organisationen, denen helfe ich auch gerne. Das mache ich weiter. Es gibt ein Forschungsprojekt, Mental Health, psychische Gesundheit, wie kriegt man es hin, psychische Gesundheit in Deutschland zu verbessern. Da bin ich so ein bisschen lose involviert, aus Zeitmangel leider nicht mehr. Aber das gibt es da, da sitzen Leute drin, die überlegen sich, wie könnte man in dem Bereich möglichst viel bewirken. Und die machen das richtig gut. Natürlich habe ich irgendwie ganz vielen Leuten von erzählt, inklusive Ihnen, und habe schon vorher soweit gerne Vorträge gehalten, das mache ich jetzt über einen effektiven Altruismus. Okay, ich komme soweit zu meiner Zusammenfassung. Also auch effektive Altruistinnen wollen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und die wollen halt möglichst viel erreichen. Wenn wir unendlich viel Geld hätten, unendlich viel Zeit hätten, dann wäre das alles nicht so das Problem. Aber da wir nicht unendlich viele Ressourcen haben, macht es Sinn, die begrenzten Ressourcen aufzuteilen auf das, was am meisten bringt. Und ich finde es Wahnsinn, wie viel ich potenziell erreichen kann. Sie könnten das wahrscheinlich auch vielleicht morgen noch mehr als heute, wenn Sie hoffentlich zum Beispiel mehr Zeit haben oder mehr Geld verdienen oder in einem Beruf arbeiten entsprechend, weil man kann total viel erreichen, man kann eine bessere Welt, ist möglich und lassen Sie sich das nicht entgehen und lassen Sie es anderen nicht entgehen. Sie können da viel machen. Das hier ist meine letzte Folie. Die würde ich Ihnen empfehlen, gegebenenfalls abzufotografieren. Zunächst mal danke an Agnes Dietrich für die Einladung, danke ans Stufe fürs Organisieren von der Nachhaltigkeitswoche beziehungsweise an Screen Office. Danke an diejenigen, die aufnehmen. Das ist erstmal wichtig. Vielen Dank. Ansonsten sage ich noch ganz kurz was zu den Links. Effektiver Altruismus Stiftung Deutschland.de. Da finden Sie die ganzen Ressourcen. Da kommen Sie gut in Kontakt. Da finden Sie die Kontaktlisten zu Lokalgruppen in Deutschland. Da finden Sie wahnsinnig viel. Und auch gut zusammengefasst. Und die sind alle nett. LTV-hours.org, Berufswahl. Also auch super gemacht. GlobalRichList.com habe ich gar nicht erwähnt mittlerweile im Vortrag. Da können Sie eingeben, was Sie finanziell zur Verfügung haben und dann kriegen Sie eine Prozentzahl ausgespuckt, wo Sie im Vergleich zum Rest der Welt sind. ist ganz, ganz süß. Gapminder.org, das war die Seite mit den Fotos von ganz vielen verschiedenen Familien. Die haben aber auch klasse Videos zu, wie entwickelt sich die Weltbevölkerung. Wenn wir mehr Kinder retten, führt das dann dazu, dass einfach nur die Bevölkerung weiter explodiert? Kurze Antwort, nein. Aber auch ganz viele andere Videos zu Themen, die mich zumindest total interessieren. GiveWell.org ist halt ein Think Tank, der sich überlegt, was sind denn die Projekte, die wir am meisten empfehlen können. Animal Charity Evaluators halt entsprechend für Tiere. Giving What We Can ist eine Gruppe, die machen auch Forschungsevaluationen beziehungsweise oder machen auch einfach selber Forschung. Plus es ist eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, hey, wir versprechen das, so ungefähr 10% von unserem Einkommen, genau 10 oder mehr Prozent von unserem Einkommen zu spenden, dann haben wir immer noch genug. Facebook können Sie einfach eingeben, effektiver Altruismus Konstanz. Ich werde jeder Anfrage sagen, ja, gerne. Sie können aber auch mit uns in Kontakt kommen. Ich komme ja aus effektiver Altruismus Marburg-Gießen. Und wenn Sie uns direkt eine E-Mail schreiben, geht es an die wunderschöne E-Mail-Adresse ea.magie@posteo.de. Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte erstmal die Links erklären sollen und dann Danke sagen. Das wäre die bessere Reihenfolge gewesen. Deswegen sage ich einfach nochmal Danke und bin soweit fertig und freue mich auf Rückfragen.